das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Mit politischen Skandalen rund um die Ministerpräsidentenwahl haben Sie in Thüringen Erfahrung. Unvergessen der Blumenstrauß, den im Februar 2020 vor den Füßen des frisch gekürten Regierungschefs Kemmerich von der FDP landete. Wütend hingepfeffert von der damaligen Fraktionschefin der Linkspartei, weil Kemmerich sich auch von der AfD hatte wählen lassen. 3 Tage später musste er nach großem Protest zurücktreten. Tja, das Blumenstrauß-Problem hat der neue Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU nicht. Er kam im ersten Wahlgang ins Ziel, wohl ohne AfD-Hilfe. Und auch sonst dürfte er hoffen, mit seiner Thüringer Regierung ohne eigene Mehrheit aus CDU, BSW und SPD einigermaßen skandalfrei zu bleiben. Marie Landes und Stefanie Magiera.
Wenige Minuten vor der Ministerpräsidentenwahl. Mario Vogt wirkt nervös.
So einen Puls hatte ich selten. Ja. Also ich bin aufgeregt, aber zuversichtlich.
Es zeigt sich dann zu Recht. In der geheimen Wahl stimmen bereits im ersten Durchgang 51 der 88 Abgeordneten für ihn. Mit 47 Jahren ist Vogt damit auch der jüngste amtierende Ministerpräsident Deutschlands.
Wir wissen, dass die besten Lösungen nicht hinter verschlossenen Türen entstehen, sondern im Dialog miteinander. Mit den gesellschaftlichen Gruppen, aber vor allen Dingen auch hier im Hohen Haus. Und ich lade Sie alle ein, dass Sie genau an dieser Diskussion mitwirken.
Dialog und Miteinander, beides könnte für Vogts Amtszeit besonders wichtig werden. Mit einem Brombeerstrauch gratuliert der BSW-Vorstand ihm zur Wahl. Eine, die die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD allein nicht hätte sicherstellen können. Sie verfügt über keine eigene Mehrheit, ist auf Stimmen der Opposition angewiesen.
Thüringen braucht eine Landesregierung, die handlungsfähig ist. Und deswegen, wir sind da heute einen guten Schritt nach vorne gekommen. Selbst wenn es nicht meine Landesregierung ist, auch nicht mehr mein Amt ist. Aber es ist die Demokratie.
Erst kurz vor der Wahl kündigte die Linksfraktion ihre Unterstützung an. Im Gegenzug erhält sie ein Mitspracherecht bei zentralen Gesetzesvorhaben, so die Zusage.
Wir haben keine eigene Mehrheit, aber es gibt auch keine Mehrheiten gegen uns. Und ich bin davon überzeugt, das ist keine Tolerierung durch die Hintertür.
Das ist was Neues. Das ist ein Verfahren, 3+1, was wir uns überlegt haben, was wir ausgedacht haben, was dazu führen kann, dass wir ja eben auf Augenhöhe sehr frühzeitig miteinander uns austauschen.
3+1, das bedeutet, dass die drei Koalitionsparteien die Linkspartei aktiv als vierte Partei einbinden. So soll sichergestellt werden, dass es keine Mehrheiten mit der in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD gibt. Entsprechend fällt die Reaktion des AfD-Fraktionsvorsitzenden aus.
Man darf konstatieren, dass Mario Vogt mehr linke Partner hat als die CDU-konservative Werte.
Keine Zusammenarbeit mit der AfD. Darin ist sich die Brombeer-Koalition einig. Es gibt jedoch Fälle, wo sie nicht auf die Stimmen der größten Oppositionspartei verzichten kann.
Das ist einfach gesetzlich geregelt oder schon auf Verfassungswegen geregelt, dass für bestimmte Entscheidungen 2/3 Mehrheiten nötig sind. Da wird man mit der AfD reden müssen. Ansonsten kommt es zu keinen Entscheidungen. Das sind aber wichtige Fragen fürs Land.
Wie Verfassungsänderungen oder die Ernennung von Verfassungsrichtern. Sollten Sie hier Veränderungen wollen, wird Vogt am Dialog mit Höcke und der AfD nicht vorbeikommen.
Tja, die Wahl heute ist gelungen, aber gelingt auch das Experiment Brombeere? Dazu die Meinung der Chefredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks, Christine Bohmann.
Der erste Stresstest ist bestanden. Die politischen Gegner, CDU und Linke, haben sich einen Vertrauensvorschuss abgerungen. Die zukünftige Minderheitsregierung hat eine Mehrheit organisiert. In Thüringen keine Selbstverständlichkeit. Die Koalitionspartner CDU, SPD und BSW müssen nun jeden Tag beweisen, dass eine Minderheitsregierung kein Teufelszeug ist. Im Freistaat müssen Lösungen her. Die Herausforderungen sind groß. Thüringen überaltert, das Handwerk schwächelt, Investitionen in Schulen und digitale Infrastruktur sind notwendig, es fehlt an Fachkräften. Und die Bekämpfung extremistischer Tendenzen gehört genauso zum Gesamtpaket wie die Verabschiedung eines soliden Haushalts. Für Thüringen eine Chance, im Bundestagswahlkampf ist das für die CDU ein Risiko. Eine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, zusätzliche Stimmen aus der Linkspartei, das wird Friedrich Merz erklären müssen. Auch deshalb muss Mario Vogt zeigen, ob diese Art der Zusammenarbeit ein Erfolgsmodell im Umgang mit einer starken AfD wird. Beschlüsse, die aus Parteitradition erwachsen sind, könnten damit überholt sein. Was sich die Menschen im Land wünschen, ist Stabilität. Nicht das erste Wort, das man mit einer Minderheitsregierung verbindet. Deswegen muss die neue Thüringer Koalition jetzt liefern. Tragfähige Lösungen für die Menschen im Freistaat. Vogt und seine Regierung müssen sich daran messen lassen. Sonst folgt auf viele Stresstests ein Ermüdungsbruch.
Die Meinung von Christine Bohmann. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Wer will noch eins? Wer hat noch keins? Es ist ja schließlich vorweihnachtlicher Bundestagswahlkampf. Der Kanzler will uns eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel bescheren. Der grüne Robert Habeck 1.000 Euro Stromguthaben für alle E-Autokäufer. Und selbst die Opposition gibt sich höchst spendabel. Dass so eifrig gerade überall Wahlkampfpäckchen mit bunten Schleifen verziert werden, so ausgebremst und farblos ist das Treiben im Bundestag. Denn Bescherungen pünktlich zum Fest, die erwartet von dort kaum noch einer. Claudia Kornmeier.
Es sieht aus wie Business as usual. Die Bundesregierung trifft sich im Kanzleramt zur Kabinettssitzung. Die Zusammensetzung hat sich seit dem Ampelaus zwar etwas verändert, aber ansonsten tun die Ministerinnen und Minister, was ein Kabinett ebenso tut. Sie beraten Gesetzesvorhaben wie die Mietpreisbremse, eine Entlastung bei den Stromkosten und Hilfe bei häuslicher Gewalt. Im Anschluss preisen sie die Vorhaben ihrer jeweiligen Häuser vor den Fernsehkameras. Manche der Gesetzentwürfe haben es zumindest noch in die erste Lesung im Bundestag geschafft. Ohne die FDP als Koalitionspartner hat die Bundesregierung aber keine Mehrheit mehr, um sie endgültig zu beschließen. Sie wirbt deshalb vor allem bei CDU und CSU um Zustimmung. Die aber zeigen sich derzeit wenig offen.
Olaf Scholz ist voll im Wahlkampf. Jeden Tag gibt es eine neue Idee. Für mehr als das nehmen wir auch die Vorschläge nicht, die da gerade im Stundentakt produziert wurden. Und die Bürgerinnen und Bürger, die lassen sich ja auch nicht hinter die Fichte führen damit.
Das heißt, alles nur eine Strategie von SPD und Grünen, mit Gesetzentwürfen Wahlkampf zu machen?
Es ist auf der einen Seite Wahlkampf per Gesetzentwurf, auf der anderen Seite hat die noch amtierende Minderheitsregierung ja die Vorbereitungen für diese Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Das heißt, sie fängt nicht bei Null an und da liegt es auch nahe, diese Gesetzentwürfe noch zur Abstimmung zu stellen.
Die Union komme damit außerdem in Zugzwang, den Vorhaben entweder zuzustimmen oder schlüssig zu erklären, warum sie das nicht tut. Derzeit versucht sich die Union eher an Erklärungen, warum sie nicht zustimmt. Eine echte Chance auf Umsetzung haben die meisten Gesetzentwürfe damit nicht mehr. Das heißt, Papierkorb statt Bundesgesetzblatt?
Ob man für den Papierkorb arbeitet, das sei dahingestellt. Denn es könnte ja sein, dass einige der Ressorts in der nächsten Bundesregierung von den Grünen oder aber von der SPD wieder besetzt werden. Und dann kann man zumindest auf die Vorarbeit, die man geleistet hat, wieder zurückgreifen, auch wenn sie dann mit einem anderen Koalitionspartner abgestimmt werden muss.
Am Ende ist aber nicht alles, was im Bundestag im Moment noch passiert, Wahlkampf. Kommenden Donnerstag soll über den besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor radikalen Kräften final abgestimmt werden. Ein Vorhaben, das Abgeordnete von Anfang an über Parteigrenzen hinweg angegangen sind und bei dem sie nun versichern, das wird noch kommen.
Es ist längst noch nicht klar, wie die neuen Machtverhältnisse in Syrien einmal aussehen werden. Doch bislang scheint der Weg frei für die HTS-Rebellen, die Langzeitherrscher Bashar al-Assad vor wenigen Tagen gestürzt haben. Die HTS und die Übergangsregierung bemühen sich offenbar schon um Kontakte ins Ausland, vor allem in andere Staaten der Region. Schwer absehbar ist aber, wie sich die neuen Machthaber künftig verhalten werden. Sorgen gibt es besonders auch unter den Minderheiten, über die Assad bisher die Hand gehalten hat. Ramin Sina.
Wie jedes Jahr hängt die gleiche Glocke am Weihnachtsbaum. Und doch ist dieses Fest anders für Familie Haddad. Es ist das erste Weihnachten nach dem politischen Umsturz in ihrem Land. Sie sind Katholiken, fragen sich, wo ihr Platz sein soll im neuen Syrien. Können sie den neuen Herrschern trauen? Diese hatten sich zuletzt moderat geäußert im Umgang mit Christen. Wie kann ich dem trauen? Entscheidend sind nicht die Worte, sondern die Taten. Wir wissen einfach nicht, was in der Zukunft passiert. Sie leben im christlichen Viertel von Damaskus. Weniger Menschen trauten sich auf die Straßen als vor dem Sturz von Assad, erzählen sie hier. Viele Christen fürchten die islamistischen Milizen, die Damaskus seit 4 Tagen kontrollieren. Der Bischof der armenisch-orthodoxen Kirche empfängt uns. Er hat in Deutschland studiert und hofft nun auf Sicherheit für seine Gemeinde.
Wir als Christen in den islamischen Ländern haben von unserer Erfahrung, geschichtlichen Erfahrung gelernt, mit jedem zu kooperieren.
An anderen Orten genießen viele die neuen Freiheiten, trauen sich ihre Meinung zu äußern. Am Basar von Damaskus das blühende Leben. Auch kleine Dinge sind möglich, die jahrzehntelang unter Assad streng verboten waren, etwa Geldwechsel in US-Dollar. Über neue Geschäftsmöglichkeiten freut sich Saif al-Din. Die Situation hat sich vom Boden bis zum Himmel geändert. Ich wäre früher für sowas zusammengeschlagen, ins Gefängnis gebracht worden. Nicht geändert haben sich die langen Schlangen vor Bäckereien. Einige bieten weiter subventioniertes Brot an. Auf dem Markt in Damaskus schauen viele nur. Die Preise sind in die Höhe geschossen, infolge der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit. Es ist sehr, sehr schwierig. Die Gehälter sind unglaublich niedrig und die Lebenshaltungskosten dagegen so hoch. Zurück im christlichen Viertel von Damaskus, am Rande einer Messe, schauen die Frauen voller Furcht in Richtung politische Zukunft, in Richtung islamistische Herrscher. Werden sie extrem sein? Werden sie säkulär sein? Können wir uns ihnen anvertrauen? Das ist meine größte Sorge. Wir als Frauen haben noch viel größere Ängste. Hier in Syrien haben Christen eine jahrtausendalte Tradition. In diesen Tagen leben sie vor allem in Ungewissheit.
Mit dem Ende der Assad-Herrschaft verändern sich nicht nur in der Hauptstadt Damaskus die Machtverhältnisse. Auch die Nachbarn Syriens versuchen, die Situation zu nutzen und ihren Einfluss zu vergrößern. Im Süden kontrolliert Israel schon seit Jahrzehnten die Golanhöhen, die völkerrechtlich zu Syrien gehören. Israels Armee eroberte den größten Teil der Gebirgsregion während des Sechstagekriegs 1967. Einige Jahre später, 1981, wurde das Territorium dann auch per Gesetz annektiert. Die Vereinten Nationen haben diesen Schritt jedoch nicht anerkannt. UN-Friedenstruppen kontrollieren eine schmale Pufferzone zwischen dem besetzten israelischen und dem syrischen Teil. Nach dem Sturz von Assad war die israelische Armee in diese Pufferzone eingerückt. Für Israel hat die Region eine große strategische Bedeutung. Seit Jahrzehnten baut das Land dort auch Siedlungen. Mittlerweile leben hier mehr als 20.000 Israelis und ungefähr genauso viele syrische Staatsbürger, die meisten von ihnen Drusen. Sophie von der Tann hat im Golan einen von ihnen getroffen.
Salman Ibrahim ist auf dem Weg zu seinem Feld, auf den von Israel annektierten Golanhöhen, direkt am Grenzzaun. Sein ganzes Leben hat er hier verbracht, doch ein Teil seiner Familie lebt in der Nähe von Damaskus. Ich bin froh, dass Assad weg ist, aber ich habe auch etwas Sorge vor der Zukunft, weil religiöse Extremisten dort die Macht übernommen haben. Er muss sich um seine Apfelplantage kümmern. Danach will er seine Verwandten in Syrien anrufen. Die Menschen hier in seinem Heimatort gehören zur Religionsgemeinschaft der Drusen. Die Freude über den Fall des Assad-Regimes im Ort war groß, denn die meisten der 20.000 Drusen auf den Golanhöhen sehen sich als Syrer und wollten nicht israelische Staatsbürger werden, weil sie die Besatzung des Gebiets nicht akzeptieren. Das ist mein Land. Seit 1967 kann ich einen Teil meines Grundstücks an der Grenze nicht mehr betreten. Hier liegen Minen, erklärt Salman Ibrahim, der mit seinen Einkünften seine Familie in Syrien finanziell unterstützt. Jeden Monat habe ich Geld geschickt, weil die Situation dort so schwierig ist. Keine Arbeit, kaum Essen, es fehlt am nötigsten. Ein Verwandter aus der Nähe von Damaskus, erzählt er uns, habe bis vor kurzem im Gefängnis gesessen. Salman hofft, ihn später am Telefon zu erreichen. Nur 2 Kilometer weiter nördlich, am Grenzzaun. Israelische Panzer, bereit für einen weiteren Einsatz jenseits des Zauns. Sie ist gekommen, um das festzuhalten. Auch sie hat Verwandte in Syrien. Das macht einen traurig, dass israelische Soldaten auf syrisches Land eindringen und keiner danach fragt, wo sie eigentlich hinwollen oder was sie da tun. Es ist etwas beängstigend, dass sie machen können, was sie wollen. Seit Sonntag ist das israelische Militär in der Pufferzone. Laut syrischen Berichten sind israelische Soldaten allerdings weiter in Syrien vorgerückt. Die israelische Luftwaffe hat außerdem syrische Militäranlagen angegriffen, darunter Häfen, Flugplätze, Waffenlager. Dies sei zur Verteidigung, teilt Israel mit. Die Vereinten Nationen verurteilen das scharf. Zurück zu Salman Ibrahim. Jetzt erreicht er seinen Verwandten bei Damaskus.
Marhaba.
Hallo, wie geht es dir? Gott sei Dank geht es mir gut. Die Lage ist entspannt. Alle hier sind sehr hoffnungsvoll. Doch beim Gedanken an die Zeit im Gefängnis ringt er mit den Worten. Alles Gute, wünscht Salman ihm. Er hofft, dass sein Verwandter sich ein neues Leben aufbauen kann und sie sich irgendwann wieder ganz normal besuchen können.
Ich spreche mit Guido Steinberg, Islamwissenschaftler, Nahost- und Terrorismusforscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend, Herr Steinberg.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Israel erntet nun gerade für hunderte Luftangriffe auf militärische Stellungen in Syrien international heftige Kritik. Zu Recht?
Zumindest ist die israelische Reaktion nachvollziehbar und war auch so zu erwarten. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass in Syrien jetzt eine sunnitische, islamistische Terrorgruppe die Macht übernommen hat. Und Israel will natürlich verhindern, dass modernes und schweres Gerät in die Hände dieser Gruppierung gelangen. Außerdem will Israel auch verhindern, dass möglicherweise einige Waffen auch in den benachbarten Libanon an die Hisbollah gelangen. Wer nicht mit solchen Angriffen gerechnet hat in einer Situation, der war meiner Meinung nach naiv.
Und so wie Israel werden nun auch andere Länder und Gruppierungen versuchen, Einfluss in Syrien zu nehmen. Wird es dem Land selbst überhaupt möglich sein, über seine Zukunft zu bestimmen?
Ich gehe davon aus, dass die Regierung, die dort in Damaskus entsteht, notwendigerweise etwas schwach ist. Die HTS, die jetzt dort in diesem Rebellenbündnis dominierende Gruppierung, war nie mehr als wenige 10.000 Mann stark. Deswegen braucht sie die Unterstützung von Verbündeten. Diese Verbündeten sind in der Regel türkische Hilfstruppen. Und die Rolle der Türkei in diesen neuen Machtverhältnissen, die kann tatsächlich nicht überschätzt werden. Der türkische Geheimdienstchef, der war heute bereits in Damaskus und das war ein ganz klares Signal, wer jetzt dort maßgeblich Einfluss auf diese neue Regierung nehmen will und wahrscheinlich dann auch ausüben kann, nämlich die Türkei.
Jetzt haben wir gerade schon gesehen, was die Minderheiten in Syrien beschäftigt, umtreibt. Sehen Sie deren Freiheiten in Zukunft überhaupt gewährleistet, also auch mit Blick auf die neuen Machthaber, die sich ja noch sehr gemäßigt geben?
Nein, die Lage der Minderheiten, die wird sich auf jeden Fall verschlechtern. Wir können das vor allem an der Situation in Idlib ablesen, wo ja die HTS und verbündete Gruppierungen schon seit so ungefähr einem Jahrzehnt herrschen. Dort spielen die religiösen Minderheiten, vor allem die Christen und die Drusen, überhaupt keine politische Rolle. Sie haben keinen gesellschaftlichen Einfluss und sie dürfen da letzten Endes nur dann ungestört leben, wenn sie sich vollkommen unpolitisch zeigen und wenn sie die Herrschaft der HTS, wenn sie die Herrschaft der Islamisten akzeptieren. Wir müssen davon ausgehen, dass das auch in diesem neuen Syrien so sein wird. Die große Frage ist aus meiner Sicht allerdings weniger die Behandlung der Christen und der Drusen und anderer kleinerer Minderheiten, sondern vor allem die Behandlung der Alawiten. Die haben bisher den Staat von Bashar al-Assad, der ja selbst Alawit ist, getragen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es ohne größere Racheakte gegen die Alawiten ablaufen wird. Es wird in den nächsten Monaten darum gehen, Druck auszuüben auf Damaskus, auf die HTS, dass genau das nicht passiert.
Sie lassen schon anklingen. Es ist ja jetzt schon die Zeit der ganz großen Gespräche. Heute die EU-Außenminister, morgen die G7-Regierungschefs und so weiter und so fort. Und immer auch das Thema Syrien. Wie wichtig ist jetzt westliche Diplomatie und was muss die vor allem leisten?
Ja, westliche Diplomatie kann durchaus Einfluss nehmen, weil die Organisation HTS die Verbündeten, die neue Regierung, natürlich internationale Anerkennung wollen. Sie brauchen internationale Hilfe, wenn sie die katastrophale wirtschaftliche Situation im Land verbessern wollen. Die kann wahrscheinlich nur aus der westlichen Welt, vor allem aus Europa, kommen. Und dazu muss die HTS erst einmal von der europäischen, von der deutschen, auch von der amerikanischen Terrorliste. Sie wollen also etwas von uns. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass all diese internationalen Organisationen und auch einzelne Staaten ganz klar machen, dass sie von der HTS, von den neuen Machthabern in Syrien verlangen, dass sie die Minderheiten anständig behandeln. Und dann gibt es durchaus eine Chance auf eine Verhaltensänderung bei der HTS.
Sehen Sie noch weitere konkrete Aufgaben für Deutschland?
Ja, ich finde, das ist schon eine sehr konkrete Aufgabe. Und der Bundeskanzler und der französische Präsident haben ja auch schon anklingen lassen, dass sie genau das, das wollen. Ich glaube, dass zunächst einmal jetzt die Frage diskutiert werden muss, unter welchen Bedingungen denn die HTS vielleicht einmal von der deutschen und von der europäischen Terrorismusliste genommen wird. Das ist ein Pfund, mit dem die Deutschen wuchern können. Es gibt noch ein anderes Problem. Es gibt so etwa 30 Deutsche, die noch in syrisch-kurdischen Gefängnissen im Osten des Landes einsitzen, weil sie früher für den IS gekämpft haben. Auch um diese 30 sollte man sich kümmern, ganz einfach deshalb, weil diese syrisch-kurdischen Gefängnisse so etwa 9000 ehemalige IS-Kämpfer beherbergen. Das ist der größte Rekrutierungspool für islamistische Terroristen weltweit. Wenn die in den Unruhen, die jetzt möglicherweise folgen, freikommen, wäre das eine Katastrophe für die Stabilität der Region und auch der Nachbarstaaten. Das ist aus meiner Sicht auch ein konkretes Problem, das jetzt angegangen werden muss.
Islamwissenschaftler und Nahostexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. In einem der größten Prozesse gegen Polizisten hierzulande wurde heute in Dortmund ein Urteil gesprochen. Es ging dabei um seinen Tod. Mohamed Dramé, ein junger Geflüchteter aus dem Senegal, war im Sommer 2022 noch nicht sehr lange in Deutschland, als er bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde. 5 Beamte wurden angeklagt wegen Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Anstiftung dazu. Und nun, nach 31 Verhandlungstagen, hat das Landgericht Dortmund alle 5 freigesprochen. Allerdings, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und der Fall Dramé bleibt ein Politikum. Wo die einen auch Rassismus vermuten, sehen die anderen vor allem eine Tragödie. Caroline Wissing.
Kein Schuldspruch. Die Enttäuschung ist deutlich abzulesen im Gesicht von Sidi Dramé, dem Bruder des von Polizisten Getöteten. Es sind wir als Familie, die verloren haben. Ich verstehe die Justiz nicht, wenn sie so funktioniert, die deutsche Justiz. Die Familie und auch das Dortmunder Aktionsbündnis Gerechtigkeit für Mohammed hatten erwartet, dass zumindest einer der angeklagten Polizisten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen würde für den Tod von Mohammed Dramé. Er war allein aus dem Senegal nach Deutschland gekommen. Am 8. August 2022 sitzt er vor einer Dortmunder Jugendhilfeeinrichtung mit einem Messer auf seinen Bauch gerichtet. Die herbeigerufenen Polizisten sprechen ihn zunächst an, setzen dann Pfefferspray ein, nach eigener Aussage, damit er das Messer fallen lässt. Mohammed aber richtet sich auf und geht auf sie zu. Einer der Polizisten schießt mit einer Maschinenpistole 6-mal. Die Polizisten glaubten sich in einer Notwehrsituation, erklärt die Verteidigung.
Was dann von diesen Polizeibeamten verlangt, so zu reagieren, wie sie es bis dahin jedenfalls gelernt haben und wie sie es mit ihren eigenen Fähigkeiten und Talenten können. Das haben sie getan.
Auch das Gericht sah den sofortigen Zugriff geboten, so das Urteil. Sprich deswegen die 5 Polizistinnen und Polizisten heute frei, darunter auch den Einsatzleiter. Nur für ihn hatte die Staatsanwaltschaft einen Schuldspruch gefordert. 1 Jahr lang wurden Zeugen gehört, Tonmitschnitte ausgewertet. Der Prozess zeigte ein immer wiederkehrendes Dilemma. Polizisten müssen auf Situationen reagieren. Im Nachhinein kann sich zeigen, eine andere Reaktion wäre besser gewesen.
Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass die Polizei nochmal hinterfragt, insbesondere wie sie in solchen Einsätzen Menschen in psychischen Ausnahmesituationen vorgeht und wie es möglich ist, gerade bei diesen statischen Lagen den Gewalteinsatz eben zu vermeiden.
Als Gewalteinsatz gilt auch das Sprühen von Pfefferspray gegen Mohamed Dramé. Der war danach erst auf die Polizisten zugegangen, woraufhin diese sich bedroht fühlten. Das Land NRW hat aus dem Fall Dramé Konsequenzen gezogen, die Ausbildung für Polizisten angepasst.
Nämlich, dass wir 2 zusätzliche Tage Fortbildung machen, um auf spezielle neue Probleme, wie zum Beispiel suizidale Menschen oder Menschen, die man nicht versteht, aber mit ausländischer Sprache, uns vorzubereiten. Das ist im Konzept klar, in der Umsetzung geht das langsam, aber sicher voran.
Kleine erste Schritte, damit sich ein Fall wie der von Mohamed Dramé möglichst nicht wiederholt. Das Urteil gegen die Polizisten ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft und auch Mohamed Dramés Bruder mit seiner Anwältin wollen prüfen, ob sie Revision einlegen.
So, und wie gewohnt, jetzt weitere Nachrichten vom Tage mit Julia.
Wer über Land nach Bulgarien oder Rumänien reist, muss derzeit an der Grenze noch den Ausweis zeigen. Das ändert sich zum kommenden Jahr. Dann können beide Länder vollständig dem Schengen-Raum beitreten. Das haben die Innenminister der EU beschlossen. Das Schengen-Abkommen steht für Reisefreiheit von 400 Millionen Menschen. 29 Länder gehören dem Schengen-Raum an, fast alle EU-Mitglieder, aber auch Staaten wie die Schweiz und Norwegen. Ab Januar sind auch Rumänien und Bulgarien vollständig dabei. Die Europäische Zentralbank hat erneut den Leitzins gesenkt, und zwar um 0,25 Prozentpunkte auf nunmehr 3%. Die Notenbank will so die Wirtschaft stützen, denn für viele Länder im Euroraum sind die Konjunkturaussichten weiter trübe. Die 4. Zinssenkung in diesem Jahr wirkt sich auch für Verbraucher aus. Kredite könnten günstiger werden, für Erspartes gibt es dagegen weniger Zuwachs. 18,36 Euro kostet es derzeit im Monat, um die Programme von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu empfangen. Geht es nach den Bundesländern, soll sich daran in den kommenden beiden Jahren nichts ändern. Erst 2027 wollen die Ministerpräsidenten die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neu regeln. Die unabhängige Finanzkommission KEF hatte empfohlen, den Rundfunkbeitrag im kommenden Jahr um 58 Cent anzuheben. ARD und ZDF pochen darauf und wollen die Erhöhung vor dem Bundesverfassungsgericht durchsetzen. Der erst 18 Jahre alte Domaraju Gukesh ist der jüngste Schachweltmeister der Geschichte. Der Inder gewann im WM-Duell gegen Titelverteidiger Li Ren aus China. Gukesh profitierte im letzten Match von einem riesigen Patzer seines Rivalen. Als Sieger erhält er den Großteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar.
Wasser, Wein und wehrhafte Burgen. So eine Moselromantik suchen die meisten Besucher, die in dieser Region unterwegs sind. Der Fluss gehört aber auch zu den wichtigsten Wasserstraßen in Deutschland. Wichtig zum Beispiel für die Industrie in Lothringen in Frankreich oder im Saarland. Wer hier als Binnenschiffer unterwegs ist, hat wahrscheinlich eher wenig Zeit für Romantik, normalerweise jedenfalls. Denn gerade haben einige von ihnen mehr Zeit, als ihnen lieb sein dürfte. Denn seit eine Schleuse nach einer Schiffskollision unpassierbar geworden ist, steht der Schiffsverkehr auf weiten Teilen der Mosel still. Unsere Mittendrin-Reporterinnen Lucretia Garter und Heike Löser waren entlang der Mosel unterwegs, unter anderem in Treiskaden, um sich mal anzuschauen, was dieser Stillstand so bedeutet.
Nichts geht mehr. Seit fast 20 Jahren ist Norbert van Lopik Kapitän, aber in so einer Lage war er noch nie. Sein Schiff liegt seit Sonntag am Ufer der Mosel. Die Kape Omnia wollte Öl im Hafen von Dormagen am Rhein abholen. Wegen des Schleusenunfalls geht's jetzt nicht weiter. Die Reederei möchte, dass Kapitän und Matrose an Bord bleiben. Wenn ein Unfall passiert, ein Schiff von der Seite kommt oder so, wir müssen den Tanker überwachen, weil wir liegen ja am Ufer. Jeder kann an Bord kommen. Mit seiner Reederei in Luxemburg ist Norbert van Lopik in ständigem Kontakt. Er ist fest angestellt und bekommt weiter sein Gehalt, aber er macht sich Sorgen um die finanzielle Lage seines Arbeitgebers und um die Binnenschifferkollegen, die selbstständig sind.
Wie soll das weitergehen? Kein Einkommen. Ja. Wie geht das?
Das Problem ist diese Moselschleuse bei Müden. Sie ist wahrscheinlich monatelang nicht mehr passierbar, weil ein Schiff wegen eines technischen Defekts das Tor gerammt hat. Albert Schöpflin vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ist seit dem Unfall rund um die Uhr im Einsatz. Er koordiniert die Baustelle. Heute wurde das kaputte Schleusentor geborgen. Jetzt muss ein neues speziell angefertigt werden. Das dauert. Für die Region ist der Schleusenunfall ein Riesenproblem.
Die Mosel ist eine der bedeutendsten deutschen und auch europäischen Wasserstraßen. Wir transportieren so im Jahr etwa um die 8 Millionen Gütertonnen. Von der Mosel zweigt ja hier weiter oberhalb die Saar ab. Da ist die Dillinger Hütte als großer Stahlproduzent. Wir haben hier oberhalb einen Hafen in Trier, einen Hafen in Mertert, in Luxemburg und dann Häfen in Frankreich.
Und diese Häfen können jetzt aus Richtung Koblenz nicht mehr angefahren werden. Industrieverbände fordern schon seit Jahren, dass alle Schleusen an der Mosel zwei Kammern bekommen, damit nicht ein kaputtes Tor die Schifffahrt lahmlegt. Einfach umdrehen können die Schiffe, die jetzt festhängen, übrigens nicht, denn die Mosel wird flussaufwärts immer enger. Die Schiffe hängen nun also in einer Sackgasse, so wie dieses hier. Es hat Stahlplatten geladen. Sie sollten vom Stahlwerk Dillinger Hütte im Saarland über den Rhein in die Niederlande gebracht werden. Jetzt liegt das Schiff im kleinen Moselort Ellens-Poltersdorf. An Bord treffen wir einen Matrosen. Andi Mondares erzählt uns, dass der Kapitän zurück nach Belgien gereist ist. Er selbst hält hier Wache. Ja, ich warte auf den Plan, wie es weitergeht vom Captain. Gehen Sie manchmal auch raus? Ja, zum Supermarkt. Essen kaufen. Andi Mondares hofft, dass das Schleusenproblem schnell gelöst wird. Das hofft auch der Geschäftsführer des Trierer Hafens, Volker Klassen. Von diesem Umschlagsplatz in Trier aus werden Waren in alle Welt geschifft. Zum Beispiel Treibstoff oder Milchprodukte eines Herstellers aus dem Hunsrück, der bis nach Asien exportiert. Was jetzt nicht per Binnenschiff transportiert werden kann, muss auf Schiene und Straße umgelegt werden.
Es ist aber möglicherweise auch ein Problem, genügendes rollendes Material, sprich Waggons, Loks, als auch Lokführer zur Verfügung zu haben, um diese Lücke zu füllen. Und der Umstieg auf Lkw ist ähnlich. Das Thema Fahrermangel ist in aller Munde, wenn man in die Logistik, in die Branche hineinhorcht. Und auch deshalb wird es an der Stelle nicht so einfach sein.
Dem Hafenmanager stehen anstrengende Wochen bevor. Ganz anders auf der Kape Omnia. Hier müssen Kapitän Norbert van Lopik und sein Matrose sich jetzt Arbeit auf dem Schiff suchen, um sich zu beschäftigen. Van Lopiks Familie lebt in den Niederlanden. Weihnachten wird er wie geplant zu Hause sein. Danach kommt er wieder zurück aufs Schiff, um Wache zu halten, bis es irgendwann weitergeht.
Wie es weitergeht beim Wetter in allen fließenden und stehenden Gewässern und auch sonst in Deutschland, das sagt uns jetzt Claudia.
Ja, Jesse, es wird endlich mal so ein bisschen Bewegung morgen in diese Wolkendecke kommen. Das heißt, es besteht die Chance auf etwas mehr Sonnenschein. Im Moment ist das aber, das heißt ja Wolkenlücken, gar nicht so angenehm, weil überall, wo es Wolkenlücken gibt, ist es ganz schön kalt. So zum Beispiel im nördlichen Brandenburg. Überall, wo es aufgelockert hat, da gingen die Temperaturen in den letzten Stunden in den Minusbereich, also minus 1, minus 2 Grad. In den höheren Lagen ja sowieso. Auch die Berge gucken sowieso meist aus dieser Wolkendecke raus. Am Alpenrand sogar minus 4, minus 6 Grad. Aber man sieht hier auch Schwarzwald, Alp und im Nordosten Baden-Württembergs Temperaturen im Minusbereich. Und ganz so viele Nächte mit Frost, die hatten wir nicht und die kommen jetzt auch erstmal nicht mehr. Morgen früh ist es beispielsweise in Hamburg 1 Grad, am Samstag früh minus 1 Grad. Weil wir morgen mehr Sonne erwarten, wird es dann auch nachts oft wenig Wolken geben, wo die schützende Wolkendecke fehlt. Da geht es halt runter mit den Temperaturen. Auch Köln, Samstagmorgen minus 1 Grad, in München morgen minus 1, Samstag dann sogar minus 3 Grad, Berlin Samstag minus 2 Grad danach. Aber Temperaturen im Plusbereich in den frühen Morgenstunden. Jetzt in der Nacht geht es erstmal noch mit dichten Wolken weiter. Etwas Sprühregen kann es geben, so im norddeutschen Tiefland. Dann sieht man aber morgen im Laufe des Tages nördlich der Mittelgebirge, auch nördlich der Alpen und des Schwarzwaldes reißt es auf. Das heißt, die Sonne kommt im Laufe des Tages häufiger raus. Dort, wo es anfangs Nebel gab, wird sich der dann doch meistens auflösen, sodass man sieht hier am Nachmittag über der Mitte die Sonne häufiger scheint. Nach Norden hin noch dichte Wolkenfelder und auch so von Rheinland-Pfalz bis in den Südosten Bayerns. Die Temperaturen gehen jetzt in der Nacht insgesamt runter auf 4 bis minus 5 Grad, minus 7 Grad in Alpentälern. Und morgen Nachmittag haben wir es dann mit Höchsttemperaturen von meist minus 2 bis maximal 5 Grad zu tun. Die nächsten Tage bringen am Samstag aus Süden einmal ein Regenband und auch aus Nordwesten kommt ein Tief. Das bringt Regen vom Nordwesten, der sich weiter ausbreiten wird. Sonntag über der Mitte etwas Sonne, Regen und auch Schnee in höheren Lagen zieht dann nach Südosten ab.
Was soll man sagen? Die Menschen nennen es Winter. Vielen Dank, liebe Claudia. Danke. Und das war's von uns für heute. Und um geheime Treffen und eine langsame Annäherung geht es jetzt im Anschluss.
Ja, wie die sehr ungleichen Partner in Thüringen zu einer neuen Regierung gefunden haben, das zeigt jetzt die Doku Der Preis der Macht.
Morgen haben wir dann neue, frische Tagesthemen für Sie. Jetzt sagen wir Tschüss und einen schönen Abend.
Tschüss.